Die Soziologin Nicole Meyer-Ahuja ist Professorin für die Soziologie von Arbeit, Unternehmen und Wirtschaft an der Georg-August-Universität Göttingen. Und sie hat jetzt gemeinsam mit dem Wirtschaftswissenschaftler Oliver Nachtwey ein Buch über verkannte LeistungsträgerInnen herausgebracht. So heißt es. Und im Untertitel Berichte aus der Klassengesellschaft. Damit schönen guten Tag, Frau Meyer-Ahuja.
Guten Tag.
In Ihrem Buch beschreiben Sie ja die Arbeits- und Lebenssituation von Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten, in der Erziehung, im Einzelhandel oder auch in der Logistik, um jetzt nur einige Beispiele zu nennen. Was ist bei all diesen unterschiedlichen Menschen dann doch ähnlich?
Naja, die Ähnlichkeit, die uns vor allem interessiert hat, ist die Tatsache, dass die alle damit beschäftigt sind, die Reproduktion von Arbeitskraft und von gesellschaftlichen Strukturen sicherzustellen. Also, die pflegen Kranke, erziehen Kinder, sorgen dafür, dass Nahrungsmittel in die Haushalte kommen, liefern Pakete aus, was in Zeiten von Pandemie und Homeoffice natürlich eine besonders wichtige Funktion war und so weiter. Also sie leisten alle gesellschaftlich wichtige Arbeit, sind also diejenigen, die, wie Angela Merkel das mal formuliert hat, den Laden am Laufen halten und tun das unter Bedingungen, die ziemlich problematisch sind.
Welche Bedingungen nämlich? Genau.
Oft zu sehr geringen Löhnen, mit instabilen Verträgen. Also viele sind befristet, viele sind in Leiharbeit, viele sind auch allein selbstständig in manchen Bereichen, im Einzelhandel zum Beispiel. Und sie tun es normalerweise oder oft unter betrieblichen Bedingungen, in denen man nicht wirklich eingebunden ist. Man ist nicht lange in einem Unternehmen, es gibt dort keinen Betriebsrat, keine Gewerkschaften. Man hat wenig Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen, weil man zum Beispiel als Reinigungskraft nachts leere Gebäude reinigt und keine Ahnung hat, mit wem man eigentlich in so einer Belegschaft zusammen ist. Also all das sind Merkmale, die für viele in diesem Buch zutreffen.
Ja, gibt es Berufe, in denen die Menschen besonders unter solchen Arbeitsbedingungen, wie Sie sie jetzt beschrieben haben, zu leiden haben? Oder ist es letztlich bei allen Berufen so?
Das ist bei den meisten Berufen so, die wir in dem Buch porträtiert haben. Also es gibt selbstverständlich in Deutschland auch immer noch Bereiche, also vor allem in der großen Industrie oder in höher qualifizierten Verwaltungstätigkeiten, wo Bedingungen etwas anders sind. Also dort haben Beschäftigte vor allen Dingen das Problem mit steigendem Leistungsdruck, aber so diese die Rahmenbedingungen sind vorteilhafter, würde ich sagen. Aber was wir in dem Buch sehen, sind diejenigen, bei denen das anders ist. Das sind viele im Dienstleistungsbereich zum Beispiel. Und es spielt eine ziemlich große Rolle, zum Beispiel die Auslagerung von Tätigkeiten aus dem öffentlichen Dienst in privatisierte Unternehmen. Das verbindet jetzt die Pflegekräfte in privaten Krankenhäusern mit denjenigen, die in der Wäscherei oder im Bettentransport arbeiten. Das ist mit Sicherheit ein Bereich, wo wir problematische Arbeitsbedingungen haben, weil dort die Standards des öffentlichen Dienstes nicht mehr gelten.
Ja. Es geht ja im Buch auch um die Frage der Lebenszufriedenheit dieser Menschen. Sie haben sich ja gefragt und die haben dann auch ganz offen erzählt. Wie würden Sie das einschätzen? Also was haben die Menschen Ihnen und Ihren Autorinnen und Autoren zu der Frage der Lebenszufriedenheit gesagt?
Na, das Tolle ist, wir haben in dem Buch Interviews mit Beschäftigten aus ganz unterschiedlichen Branchen. Sie haben das ja vorhin erwähnt. Und sehr beeindruckend finde ich daran, dass es Menschen sind, die wirklich sich große Mühe geben, gute Arbeit zu leisten. Also die haben ein ziemlich hohes berufliches Ethos in Jobs, in denen man das teilweise nicht unbedingt vermuten würde. Die bringen viel Leistung, deswegen sprechen wir ja auch von den Leistungsträgern und Leistungsträgerinnen, tun das aber teilweise unter widrigen Umständen. Also beispielsweise Pflegerinnen, die gute Arbeit am Patienten, an der Patientin leisten wollen, dafür aber nicht genug Zeit haben, nicht genug materielle Ressourcen haben, um das wirklich zu tun. Die müssen sozusagen gute Leistung gegen das Unternehmen, gegen die Einrichtung, für die sie arbeiten, sicherstellen. So ähnlich geht es Beschäftigten in Reinigungsdiensten, in vielen Security-Firmen und so weiter. Und diese Kombination von auf der einen Seite gute Arbeit machen wollen, hohe Standards haben an die eigene Arbeit, und gleichzeitig in einer Arbeits- und Lebenssituation zu sein, in der das fast nicht möglich ist, das ist eine ziemliche Belastung. Zumal man mit sehr viel Einsatz, sehr viel Engagement kaum vorankommt.
Ja, und also nicht genug Anerkennung bekommt doch letztlich, oder?
Nicht genug Anerkennung bekommt, genau.
Ja. Schreiben Sie deshalb von den verkannten LeistungsträgerInnen, ne, Titel des Buches?
Ja, genau, darum geht's. Es geht aber natürlich auch darum, dass wir da eine ziemliche Umdefinition hatten in den letzten Jahrzehnten.
Also der Leistungsbegriff,
Genau. Also wenn man 2008 noch von den Leistungsträgerinnen geredet hätte, dann hätte man die systemrelevanten Berufe damals identifiziert in den Banken, in Unternehmensberatungen, in der Wirtschaft, das wäre das gewesen, wo man gesagt hätte, da ist viel Leistung, großer gesellschaftlicher Status. Wenn wir jetzt in der Pandemie über die Leistungsträgerinnen und die systemrelevanten Berufe reden, reden wir über andere. Wie gesagt, wir reden von denjenigen, die sich um alte, kranke Kinder, Nahrungsmittel, Versorgung und so weiter kümmern.
Wäre das ein Fortschritt?
Es wäre ein Fortschritt, wenn es nicht nur eine symbolische Anerkennung wäre.
Also Sie sind nur symbolisch Heldinnen und Helden des Alltags, wie Sie genannt wurden in Zeiten der Pandemie, mit Beifall von den Balkonen?
Ja, der Beifall war ziemlich kurz und vor allen Dingen war er nicht durch Lohnerhöhungen, durch verbesserte Arbeitsbedingungen und so weiter begleitet. Und das ist natürlich ein Problem, wenn wir mal davon ausgehen, dass Leistung ein Begriff ist, den wir immer gerne auf das Individuum anwenden, der aber natürlich mit gesellschaftlichen Voraussetzungen zu tun hat. Also gute Leistung kann ich bringen, wenn ich zum Beispiel eine Planungssicherheit habe für meine Arbeit und für mein Leben. Was aber passiert ist, seit Helmut Kohl 1982 gesagt hat, Leistung muss sich wieder lohnen, ist, dass diese Sicherheit systematisch zurückgebaut worden ist. Da wurden Kürzungen im sozialen Sicherungssystem vorgenommen. Es wurden Steuerreduzierungen gemacht, die gleichzeitig bedeutet haben, dass öffentliche Dienste nicht mehr in dem Sinne funktioniert haben, dass es eben zu den Privatisierungen kam, die ich vorhin erwähnt habe und so weiter. Und das ist natürlich ein ziemliches Problem, wenn wir uns jetzt fragen, wie ist denn die Arbeits- und Lebenssituation von denjenigen, mit denen wir da geredet haben? Ja. Deren Leistung lohnt sich nicht mehr so richtig. Ja.
Wie sieht es mit der Situation der Frauen auf dem Arbeitsmarkt aus, insbesondere vielleicht mit der Situation der migrantischen Frauen?
Wir haben in den letzten Jahren eine enorme Zunahme von Frauenerwerbstätigkeit, wissen aber gleichzeitig, dass die vielen Jobs für Frauen, die entstanden sind, vorwiegend im Bereich von Teilzeitarbeit und von Minijobs liegen. Und speziell Minijobs sind wirklich ein Problem, die sind nicht sozialversichert. In der Pandemie hieß das, ab dem Tag, wo ein Minijob nicht mehr gebraucht wird, besteht auch kein Anspruch auf Arbeitslosengeld, auch kein Anspruch auf Kurzarbeitergeld übrigens. Also all das ist da ausdrücklich nicht mit eingeschlossen. Und deswegen sind Frauen ohnehin in diesen Bereichen des Arbeitsmarktes schlechter abgesichert als die meisten Männer, muss man sagen. Wenn dann noch ein migrantischer Hintergrund dazu kommt, haben wir teilweise eine Verdoppelung und Verdreifachung von Problemen. Also wir haben in unserem Buch zum Beispiel die Geschichte von einer Kollegin, die in einer Arztpraxis das Gebäude reinigt, die gut qualifiziert aus der Türkei in dem Fall nach Deutschland gekommen ist, deren Ausbildung nicht anerkannt wurde und die jetzt quasi in einem Job ist, in dem sie auch kaum Möglichkeiten hat, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern, sich langfristig zu integrieren, fast keinen Kontakt mit ihren Kolleginnen. Und das sind dann natürlich Arbeitssituationen, die wirklich zur Falle werden können.
Ja. Ich finde ja, das Faszinierende und das Erhellende an Ihrem Buch ist, dass die Menschen selbst ausführlich zu Wort kommen. Ja, in langen Interviewzitaten zum Beispiel, die werden dann davor oder danach soziologisch, analytisch interpretiert. Warum haben Sie sich für diesen Weg entschieden?
Naja, weil es um Menschen geht, die normalerweise nicht zu Wort kommen. Also gerade mit dem Leistungsträgerinnenbegriff werden ja normalerweise ganz andere adressiert. Oft Leute, die Geld und gesellschaftlichen Status haben und zwar relativ unabhängig davon, ob es mit ihrer eigenen Leistung im Berufsleben überhaupt was zu tun hat oder mit ihrem familiären Hintergrund. Bei den Menschen, mit denen wir jetzt gesprochen haben, ist es anders. Deren Arbeits- und Lebenssituation kommt normalerweise nicht ins öffentliche Bewusstsein. Selbst in der Pandemie, wenn wir ehrlich sind, hat uns die Frage, wie die Beschäftigten dort arbeiten, nicht interessiert. Es ging darum, dass sie gearbeitet haben und dass
sie funktioniert haben.
Funktionen ausgeübt wurden, genau. Das war für uns ganz wichtig. Und das hat auch damit zu tun, dass man bestimmte Formen von sozialer Ungleichheit einfach am besten studieren kann, wenn man mit denen redet, die ihnen ausgesetzt sind.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was müsste sich vor allem grundlegend ändern? Also wo müsste zuallererst angesetzt werden? Mein Eindruck ist ja, dass das neoliberale Denken so langsam ausgedient hat. Aber vielleicht liege ich falsch damit. Was sagen Sie?
Ja, es ist nicht mehr so ganz selbstverständlich, wie es vor einigen Jahren war. Ich sehe aber nicht, dass wir die große Wende hätten in dem Bereich. Also wenn es stimmt, dass Leistung gesellschaftliche Voraussetzungen hat und dass wir dafür einen gut funktionierenden öffentlichen Dienstleistungsbereich brauchen, dann ist es ein Problem, wenn wir jetzt die Schuldenbremse ausgesetzt haben unter Pandemiebedingungen, aber niemand im Grunde genommen fordert, auf Dauer von diesem Instrument abzugehen und öffentliche Investitionen in wichtige Bereiche, wie zum Beispiel das Gesundheitswesen, zu ermöglichen. Es ist ein Problem, dass niemand darüber redet, dass man von den Hartz-Reformen weg müsste, weil die einfach bedeuten, dass auf Arbeitslose viel Druck ausgeübt wird und Beschäftigte gezielt in prekäre Beschäftigung, wie sie in dem Buch dokumentiert wird, geschickt werden, auch von den Arbeitsagenturen. Es ist ein Problem, dass Deutschland inzwischen den größten Niedriglohnsektor in Europa hat und dass, wenn eine Krise eintritt wie die Pandemie, jede Menge Menschen, die ohnehin von ihrer Arbeit nicht leben können, völlig abstürzen, weil sie auch von einem reduzierten Kurzarbeitergeld ihren Alltag nicht bezahlen können. Also das sind alles Punkte, an denen man ansetzen könnte. Auch eine Versicherung, in die wirklich alle integriert sind, auch Minijobberinnen, auch Alleinselbstständige, wäre ein wesentlicher Schritt in eine Richtung, in der sich Leistung von diesen Beschäftigtengruppen wieder lohnen könnte.
Und damit haben Sie gleich ein ganz großes Aufgabengebiet für die nächste, für die kommende Bundesregierung formuliert. Ich danke Ihnen, Frau Meyer-Ahuja.
Ich danke Ihnen. Wiedersehen.
Wiederhören. Die Soziologin Nicole Meyer-Ahuja. Sie hat gemeinsam mit dem Wirtschaftswissenschaftler Oliver Nachtwey das Buch Verkannte LeistungsträgerInnen herausgebracht, erschienen in der Edition Surkamp im Buchhandel für 22 Euro.